Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.
Ja, das ist die Ausgabe vom 6. August 2024. Camille Lotte und Markus Somm. Ja, die AHV, Finanzperspektive, das ist eine ganz wichtige Rechnung und da ist etwas schiefgelaufen. Um was geht's, Camille?
Das Bundesamt für Sozialversicherung, die haben festgestellt, man muss die Finanzperspektive der AHV korrigieren. Und zwar bis 2033 werden die Kosten der AHV rund 4 Milliarden tiefer ausfallen als bisher angenommen. Die Ausgaben, das heisst also konkret 6%, die sie tiefer würden, ausfallen. Das mal der aktuellste Stand dazu.
Genau, und jetzt ist erstens einmal interessant, was ist da eigentlich passiert. Es ist anscheinend in dem Programm, das sie da brauchen, ich nehme an, das ist ein sehr komplexes Computerprogramm, sind zwei Formeln falsch programmiert worden und so hat das eine falsche Prognosen eigentlich gegeben. Das ist nämlich wichtig, es sind Prognosen und da gibt es sehr viele Sachen, die noch einfließen, die wirklich weiche Werte sind, die man sowieso nicht weiss. Oder? Zum Beispiel Wirtschaftswachstum ist ein ganz wichtiger Faktor. Das sind alles Schätzungen. Von dem her ist es sowieso nicht so, dass jetzt das ganz, ganz super, super harte Zahlen sind, sondern eben, wie gesagt, es sind Prognosen. Aber es ist natürlich peinlich, weil das Bundesamt für Sozialversicherungen ist in der politischen Diskussion wahnsinnig wichtig, weil die AHV ist umstritten und wenn da Zahlen nachher nicht stimmen und man denen nicht mehr vertrauen kann, dann ist das eben natürlich wahnsinnig Wasser auf die Mühle von der Linken.
Es hat jetzt auch schon die ersten politischen Forderungen gegeben, und zwar der Schweizerische Gewerkschaftsbund. Der fordert, dass man jetzt zum Beispiel die 13. AHV-Rente, wo wir ja darüber abgestimmt haben und angenommen haben, dass die nicht wie 2026 ausgezahlt wird, sondern schon ein Jahr früher, weil ja eben die Perspektive, die sieht gar nicht so düster aus. Dann die SP-Frauen, sie fordern eine Wiederholung von der Abstimmung von der Erhöhung vom Rentenalter für Frauen auf 65. Das sagt heute Tamara Funicello. Also wir haben schon klare Forderungen aus dem linken Lager, logischerweise daraus. Eine Abstimmung wiederholen ist natürlich ein heikles Thema. Oder? Man hat ja den Fall gehabt bei der CVP-Initiative, damals bei der Heiratsstrafe, wo man sich ja auch verrechnet hat, wie viel Paar tatsächlich davon betroffen ist, wo dann das Bundesgericht eingegriffen hat. Und das ist ein sehr, sehr seltener Fall, wenn nicht, ich glaube sogar der einzige. Also es ist eine sehr heftige Forderung, zu sagen, man will die Abstimmung wiederholen. Aber es ist natürlich eine extrem wichtige Berechnung für die Initiative, für die Referenden. Und wenn man da einen Fehler macht, wo man damit rechnen, dass man dann politisch doch einen kleinen Skandal gebracht hat.
Genau, und was ganz wichtig ist, das Bundesamt für Sozialversicherung ist eines von diesen Bundesämtern. Und das gilt ja eigentlich praktisch jetzt für alle Bundesämter, die extrem beherrscht ist von der SP. Also da ist der Direktor, ein ehemaliger Nationalrat von der SP, der Stefan Rossini, alle anderen Vizedirektoren und sonstige Beamten, die meisten sind SP, also da ist praktisch das ganze Personal bis zur Putzfrau ist SP. Das heisst, das Bundesamt für Sozialversicherung ist für die SP selber immer ein bisschen mühsam gewesen, wenn sie eben Zahlen gebracht haben, die gezeigt haben, dass eben stimmt, was die Bürgerlichen behaupten, dass nämlich die AHV wirklich finanziell eben nicht gesichert ist und das ist auch ein No-Brainer. Jeder Mensch, der auf 3 kann zählen, weiss, dass wir ein Problem haben in diesem Umlagesystem, wenn immer weniger Leute arbeiten und immer mehr Leute und immer länger auch in der Pension hocken. Also das ist völlig klar. Jeder weiss das. Das Finanzierungsproblem ist offensichtlich. Und selbst wenn die Wirtschaft stark wächst, das ist immer das Argument von der Linken, auch dann können wir das nicht wegbringen, dass eben die Lebenserwartung gestiegen ist und dass immer weniger Leute arbeiten. Das ist mal das Erste. Und so ist es natürlich jetzt ganz peinlich oder es ist unangenehm für die Bürgerlichen. Man hätte immer können das Bundesamt für Sozialversicherung eigentlich gegen die SP in Stellung bringen und hätte immer können sagen, hört mal, das sind ja eigentlich eure Leute, die diese Zahlen bringen, oder? Das sind ja eure Leute. Und jetzt, also wenn ich jetzt ein Verschwörungstheoretiker wäre, dann würde ich sagen, das BSV hat das extra gemacht. Die haben jetzt extra ihren guten Ruf zerstört, als Bundesamt, das doch Zahlen mehr oder weniger im Griff hat, sodass man jetzt eigentlich wird in den nächsten 5 Jahren jedes Mal hören von der SP, lasst mal die Zahlen, die stimmen ja sowieso nicht. Das Bundesamt für Sozialversicherung kann nicht einmal von 2 auf 2 zählen.
Ja, es ist natürlich schon so die Frage, was wird jetzt passieren, oder? Weil es ist schon ein Skandal in dem Sinn, dass man jetzt wird anfangen zu zweifeln an diesen Zahlen. Da bin ich mit dir einig. Der andere Punkt ist auch, wenn man natürlich die politische Debatte anschaut, oder? Jetzt wird man das nutzen, um über das Problem von der Demografie, das wir haben, wo der Linke ja auch sehr unangenehm ist, dass das System nicht aufgeht und man das mathematisch sehr gut kann aufzeigen. Jetzt kann man das sehr gut verwenden, um das zu überdecken und zu sagen, ja, Sender, wir haben ja 4 Milliarden, die rum sind. Vielleicht ist ja da sogar noch mehr Geld rum. Vielleicht haben die sich schon früher verrechnet. Wie sehen denn Berechnungen aus bis 2045 zum Beispiel? Vielleicht sind sogar 10 Milliarden rum. Das ist das, was ich als Risiko sehe, dass man das als Freifahrtschein braucht und sagen, die AHV, und das haben sie ja schon gesagt bei den Abstimmungen, der AHV geht ja gut, die ist stabil. Und jetzt haben sie sogar den Beweis, dass sie 4 Milliarden stabiler ist. Und sie werden das natürlich ganz stark als Argument nutzen.
Absolut. Und sie sind auch freche Sichen. Also ich meine, man muss schon sehen, da können die Bürgerlichen wieder mal schauen, wie man das macht. Oder? Jetzt die Forderungen, die kommen ja innerhalb von kürzester Zeit. Also ich bin auch überzeugt, dass BSV hat den Linken natürlich wahrscheinlich das auch schon vorab gesagt. Man hat ein bisschen den Eindruck, die sind sehr gut vorbereitet gewesen darauf. Oder meine Gewerkschaften, das ist auch etwas. Sehr viele Leute, die heute im Bundesamt für Sozialversicherung arbeiten, sind einmal bei den Gewerkschaften gewesen. Also das ist ein Kommen und Gehen. Also die haben wahrscheinlich das auch gewusst. Aber immerhin, man muss es anerkennen, sie haben sofort reagiert und sind, wie gesagt, freche Sicher. Ich meine, Gewerkschaften wollen jetzt die 13. Rente noch früher verteilen, obwohl eigentlich die Finanzierung immer noch nach wie vor unklar ist. Nämlich die neuen Zahlen in der Finanzperspektive ändern nichts an der Tatsache, dass die 13. Rente schon kaum wird sie eingeführt, ins Defizit kippt. Also das ist von dem her wirklich, muss man sagen, fast unverschämt, wie die Gewerkschaften vorgehen. Und bei den SP-Frauen muss ich noch sagen, ein anderes Thema, oder? Ich meine, das Argument, dass man Abstimmungen muss wiederholen, wenn die Zahlen nicht stimmen. Ja. Ich meine, ich habe jetzt nachgeschaut, das Abstimmungsbüchli. Der Bundesrat hat dort wirklich gesagt, 18,5 Milliarden haben wir Finanzierungsbedarf. Der ist jetzt offensichtlich ein bisschen kleiner gewesen, als man dort behauptet hat. Aber es ändert nichts daran, dass die Defizite bleiben. Das ist nämlich auch etwas. Das ist ganz wichtig. Auch wenn die Finanzperspektiven jetzt korrigiert werden. Wir kommen immer noch in ein Defizit rein in 10 Jahren. Das ist unbestritten. Es geht nur noch ums Ausmaß. Und auch von dem her muss man sagen, wie gesagt, es sind auch noch Prognosen. Auch das kann sich noch ändern.
Ja, aus der Sicht von der Politikwissenschaft ist wichtig, dass man das versteht, wenn es darum geht, Abstimmungen zu wiederholen, oder? Es langt nicht, dass die Zahlen falsch sind, sondern du musst tatsächlich können nachweisen, dass die falschen Zahlen dazu geführt haben, dass das Abstimmungsergebnis verändert worden ist. Und zwar in einem grösseren Mass verändert worden ist. Und wir reden nicht von 1-2%, sondern wirklich, dass es einen Impact gehabt hat, um das auf eine andere Seite zu bringen. Und dass es das zentrale Argument auch war. Und das ist bei diesen 65 bei den Frauen, haben ja noch ganz andere Argumente hineingespielt. Zum Beispiel die Gleichstellung von Mann und Frau. Wo ganz viele bürgerliche Frauen gesagt haben, ja, ich möchte bis 65 arbeiten, weil Mann und Frauen sind gleichgestellt, wir haben die gleichen Pflichten. Und das darf man nicht vergessen. Es müsste also wirklich das entscheidende Argument sein, in einer höheren Prozentzahl, die einen Umschwung bringen kann. Meiner Meinung nach sind die Voraussetzungen in dem Fall nicht gegeben.
Also das ist völlig richtig. Vor allem auch, weil es natürlich, eben wie gesagt, das ist auch eine Prognose. Also wenn der Bundesrat Prognose bringt im Abstimmungsbüchli, ja, dann wissen eigentlich alle vernünftigen Leute, das ist eine Prognose. Und zweitens, und das, an das erinnere ich beim Memo, es gibt sehr viele Abstimmungen, die entschieden worden sind mit Zahlen, die vielleicht nachher nicht so wahnsinnig sicher gewesen sind. Zum Beispiel die Energiestrategie von Doris Leuthard. Da wissen wir heute, da hat praktisch nichts gestimmt, was die Leute da prognostiziert haben. Aber es sind halt auch Prognosen gewesen. Da kann man immer sagen, ja, aber ich meine, das ist Wunschdenken gewesen, wo in dieser Energiestrategie drin war. Und die haben das auch gewusst, dass es Wunschdenken ist. Das Erste. Und das Zweite, auch ein krasses Beispiel ist natürlich Personenfreizügigkeit, wo man im Jahr 2000 abgestimmt haben über Personenfreizügigkeit, hat der Bundesrat im Abstimmungsbüchli, auch das habe ich nachgeschaut, gesagt, die Zuwanderung wird nicht zunehmen. Also kaum oder kaum zunehmen. Und er hat sich dort auf eine Studie gestützt von Thomas Straubhaar, das war ein Ökonom damals an der Universität Hamburg. Und der hat eine Studie gemacht und dort kann man nachlesen, dass er damit rechnet, ja, also 10'000 Leute kommen netto pro Jahr höchstens. Wahrscheinlicher ist eher 8'000. Tatsache ist, wir haben jetzt etwa 80'000 netto jedes Jahr durchschnittlich. Also hat sich um Faktor 10 verrechnet. Und da könnte man jetzt auch sagen, ja, also der Bundesrat hat uns da eigentlich falsche Zahlen gegeben. Wir müssen jetzt die Abstimmung wiederholen.
Wer natürlich die Details lesen will, morgen am Morgen um 6 Uhr, dieses Memo mit einem ausführlichen Kommentar dazu, das könnt ihr wie immer auf nebelspalter.ch lesen oder sogar noch besser. Wir tun euch das in den Shownotes verlinken. Ihr könnt direkt zum Memo über den Newsletter abonnieren und ihr habt es direkt im Postfach.
Ja, da seht ihr, wie ihr es gut habt. Nein, gut. Jetzt gehen wir zu einem anderen Thema. Amerika, wir haben gestern schon darüber geredet, jetzt ist Bombe platzt. Der Vizepräsident, Kandidat von der Kamala Harris, ist bestimmt worden. Gami, was sind da die News?
Ja, CNN berichtet, das ist der Tim Walz. Er ist 60 und er gilt gemäss den Medienzeitungen als Politiker, der mit einer einfachen Sprache Zugang zu den Wählern findet, ohne akademische Bildung. Er ist aktuell Gouverneur von Minnesota, ehemaliger Lehrer und 24 Jahre in der Army National Guard gewesen. Er ist Lutheraner und hat eine Frau und zwei Kinder. Das ist das, was wir bis jetzt über ihn wissen.
Genau, und ich glaube, das ist aus der Sicht von Harris ist das eine gute Wahl, weil er erstens ist er im Mittleren Westen, oder? Minnesota ist ein wichtiger Staat im Mittleren Westen, wobei eigentlich kein Swing State ist, ein Staat, der seit langer, langer Zeit von den Demokraten beherrscht wird. Richard Nixon, ich glaube, der letzte Republikaner war, der dort gewinnen konnte. Das ist wirklich eine demokratische Hochburg, aber der Trump hat sich eigentlich zugetraut, dass er Minnesota auch kann erobern kann. Und er ist also weit gekommen 2016, ist dort sogar knapp geworden. Und von dem her ist das sicher ein guter Kandidat, um den Mittleren Westen, das in anderen Staaten, im Spiel ein bisschen aufzurollen. Zweitens würde ich sagen, ja, es stimmt, er kann normal reden. Im Gegensatz zu der Kamala Harris, wo man eigentlich nicht versteht. Wenn sie nicht ab Teleprompter redet, versteht man sie gar nicht. Ist der Walz wirklich ein normaler, bodenständiger Politiker, ein Demokrat aus altem Schrot und Korn, der ganz sicher auch eben gerade in diesen alten Industriestaaten gut ankommt, der Ton, der es in die Richtung trifft. Also von dem her keine schlechte Wahl. Ist genau das aber auch wieder passiert, was wir gestern auch besprochen haben, der Josh Shapiro, da habe ich gedacht, dass der keine Chance hat, weil in der Demokratischen Partei ist Israel nicht mehr ein beliebtes Land bei gewissen sehr linken Leuten und die sind sehr wichtig und sind auch in den Medien sehr stark. Also deshalb, Shapiro ist nicht in Frage gekommen. Gut, schauen wir mal, ob das der Harris hilft. Es ist immer noch ein paar Monate oder ein paar Wochen bis zu diesen Wahlen. Wir werden das weiter beobachten. Gehen wir zurück zu der Schweiz. Elisabeth Bohm-Schneider, wo eigentlich, muss man auch noch sagen, zuständig ist für den Rechnungsfehler in der AHV, obwohl sie noch nicht so wahnsinnig lange jetzt in dem EDI ist, aber eigentlich ist sie verantwortlich. Sozialdemokratin natürlich auch sie. Und sie hat etwas gegen Süßigkeiten.
Aber ja, wir dürfen wieder mal über mein Lieblingsbundesamt reden, und zwar das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen. Entschuldigung. Wir erinnern uns, wir haben schon über Salztipps geredet und Tiefkühlpizza. Jetzt geht es um ja, süße Lebensmittel, vor allem ungesunde Lebensmittel. Und man möchte die Werbung dafür einschränken. Und vor allem geht es um die Werbung, die sich an Kinder richtet. Und jetzt ist so die Idee, ja, Kinder unter 13, bei denen, die sollen nicht so einfach an die Werbung kommen. Also die Idee ist, die sollen sicher nicht im Fernsehen zu der besten Zeit eine Werbung für Chips oder für ein Glas sehen. Das soll nicht mehr möglich sein. Zurückzuführen ist das grundsätzlich auf Vorgaben von der WHO, die sich da sehr, sehr stark einsetzt. Wie das könnte aussehen, habe ich herausgesucht. Es gibt ein ähnliches Gesetz in Deutschland, das jetzt bald Realität wird. Dort dürfen zum Beispiel vom 6 Uhr morgens bis am 11 Uhr am Abend gar nicht so Werbung gezeigt werden. Und man kann sagen, sehr salopp zusammengefasst, die Werbung für Gummibärli steht so streng geregelt wie für Tabak und für Pornos. Und das ist das, was wir jetzt auch für die Schweiz wollen.
Genau, und ich weiss nicht, wie viele Familienväter und Familienmütter in dem wunderbaren Bundesamt für, was heisst, Lebensmittelsicherheit und andere Idiotien, so müssen wir es eigentlich nennen. Ich weiss nicht, wie viele Leute Kinder haben, die dort arbeiten, weil letztlich, ich glaube, wer Kind hat, weiss, Kinder haben gerne Süßigkeiten und sie kommen nicht auf die Idee, wie sie Werbung sehen. Es ist nicht so, dass man zuerst dem Kind muss eine Glasse zeigen im Fernsehen und dann sagen die Kinder, oh, ich hätte gerne eine Glasse. Das ist so dumm, das ist so weltfremd, das ist so naiv, das ist so totalitär, was die dummen Beamten in Bern sich wieder ausgedacht haben. Weil letztlich ist völlig klar, das ist eine Frage der Erziehung. Väter und Mütter müssen halt schauen, das heisst eben ab und zu Nein sagen, weil jeder Vater und jede Mutter weiss auch, wenn man zum Beispiel einkaufen mit dem Kind, es ist wirklich ein Spiessrutenlaufen, die Kinder wollen die Süßigkeit, ist ja klar, aber es ist ganz einfach, dann muss man einem Vierjährigen sagen, nein, ist nicht so schwierig, ist nicht der Putin, ist nicht so schwierig. Lernt das wieder, anstatt euch zu vertrauen, euer Vertrauen im Bundesamt für Idiotie in Bern anzuvertrauen. So eine birrenweiche Idee, so eine dumme Idee. Und dass wir noch mit unserem Steuergeld den Schrott zahlen müssen, das ist schlimm. Gut, kommen wir noch zum letzten Thema. Es geht ums Pendeln.
Ja, das Pendeln, und zwar gibt es einen Artikel in der NZZ und es geht darum, dass Leute in Berlin wohnen, aber in Zürich arbeiten. Also die Zahl der modernen, die NZZ nennen sie Wanderarbeiter in der Schweizer Städte, die nimmt stark zu.
Genau, und was noch interessant ist, ist, wie die Zürich Zeitung probiert das zu belegen, weil anekdotisch stimmt das, oder? Man sieht viele Leute, wenn man am Flughafen ist, wo man sieht, ja, die pendeln wahrscheinlich offensichtlich. Aber ich würde jetzt sagen, der empirische Beleg ist nicht so wahnsinnig. Es liegt aber auch daran, dass unsere Statistiker, also zum Beispiel das Bundesamt für Statistik, gar keine Statistik führt über das. Man weiss es nicht so genau. Die Zürich Zeitung hat dann herausgefunden, dass zum Beispiel in der Stadt Zürich etwa 700 Leute wohnen, die eben Wochenaufenthalter sind in Zürich und sonst noch jemand anders wohnen. Dunkt mich jetzt noch nicht so wahnsinnig viel, 700, und etwa die Hälfte ist in Basel. Und ein anderer Hinweis darauf, das ist noch spannend, oder, dass eigentlich die wichtigsten Destinationen jetzt vom Flughafen Zürich aus ist Nummer 1 London und Nummer 2 Berlin, während in Basel Mühlhausen ist es Pristina Nummer 1. Ich weiss nicht, ob das so hochqualifizierte Wanderarbeiter sind, die da kommen. Nein, aber es ist eher anekdotische Evidenz. Und von dem her muss man sagen, ja, ist es so ein grosses, breites Phänomen, weil es ist ja ein Lebensmodell, ein Familienmodell auch, wo eben eigentlich nicht geht mit Familie, die mühsam ist. Also auch eine Fernbeziehung ist wahrscheinlich für die meisten Leute nicht da, wo sie sich versprechen. Ich glaube, das ist nur immer vorübergehend, dass man überhaupt so ein Modell wählt.
Ich habe auch den Eindruck, dass sich eher sich um die 700, oder sich eher sich um Sonderfälle handelt, wo man sagt, ja, das ist jetzt ein Lebensabschnitt. Das eine Beispiel sind gerade Akademiker. Es ist ja so, wenn du Karriere machen willst an der Uni, dann musst du bereit sein, weite Wege in Kauf zu nehmen, oder, für deine Stelle. Du musst bereit sein, im Ausland zu leben. Das gehört einfach dazu. Aber das ist eine Periode, die irgendwo mal ja absehbar ist. Und die Frage ist, ob du dann wirklich von einem Phänomen kannst reden, wenn das einfach Lebensabschnitte sind, die in gewissen Jobbildern dazugehören. Ich persönlich bin aber total für die Art von Migration. Und zwar müsste ich ja sozusagen zwischen Zürich und Zug pendeln. Das wäre eigentlich das Beste, was wir machen könnten.
Genau, du kannst auch fliegen. Kannst ja einen Helikopter nehmen, das wäre noch besser, dann kommst du nicht in den Stau. Weil zwischen Zug und Zürich sorgen die rot-grünen Politiker auch dafür, dass es Stau gibt, weil sie sich dagegen wehren, dass man Autobahnen ausbaut. Wir sind doch nicht so unfair, wir nennen schon richtige Verantwortlichkeiten. Nein. Ja, was so interessant ist, ich glaube, es zeigt sich natürlich, dass Mobilität, das ist noch lustig, oder? Aus meiner Sicht schon schwieriger geworden ist, gerade vor allem bei Leuten, die halt beide arbeiten, logischerweise. Mhm. Man kann nicht seiner Frau zumuten, die in Berlin vielleicht einen guten Job hat, dass sie jetzt einfach den Job aufgibt und auf Zürich kommt. Das ist sicher ein Grund, warum das zugenommen hat. Aber wie gesagt, ich bin überzeugt, das ist nur ein Abschnitt, weil es ist mühsam. Es ist auf die Dauer sehr mühsam. Und wenn wir jetzt gerade noch bei Berlin sind, ist ein bisschen ironisch, weil ich würde jetzt mal unterstellen, Berlin ist ja nicht gerade das Wirtschaftszentrum, also es sind wahrscheinlich die meisten Leute, die da pendeln, sind eher Kulturschaffende oder Leute, die an der Uni arbeiten. Und da würde ich jetzt mal unterstellen, die wählen alle rot-grün, aber sie fliegen trotzdem jede Woche hin und her mit gutem Gewissen. Das ist ein Thema für sich, wo wir ein anderes Mal weiter vertiefen können. Das war es von Bern einfach an dem 6. August 2024. Amiloto und Markus Somm. Könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch. Das ist die beste Art und Weise, wie ihr uns unterstützen könnt, wenn ihr die Art von Journalismus gut findet. Und zweitens, ganz wichtig, könnt euch nie entschuldigen, dass ihr nicht links seid. In dem Sinn wünsche ich euch allen einen schönen Abend. Bis morgen, gleiche Zeit, gleicher Kanal.
Das war Bern einfach, gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.